Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Funkmagazin. Zur Novemberausgabe begrüßt Sie aus dem Studio in Fünfkirchen Melitta Hengel. Im vorletzten Monat des Jahres 2018 erwarten Sie die folgenden Themen: Fakultät für Kommunikationswissenschaften der Universität Temeswar, 25 Jahre alt. 100 Jahre evangelische Kirche in Rumänien. Internationaler Medienworkshop in Fünfkirchen. Ungarndeutsche zu Besuch in Rumänien. Lehrerförderprogramm der Bundesregierung noch einmal aufgestockt. Der Berliner Fotograf Professor Dr. Jürgen van Buur stellt in Hermannstadt aus. Löwei Tanzgruppe Fünfkirchen ist 45 Jahre alt und 25 Jahre Banater Zeitung als Wochenbeilage der ADZ. Liebe Zuhörer, das sind die Themen unserer Novembersendung. Ich wünsche Ihnen beste Unterhaltung mit Funkmagazin. Mit dem ersten Beitrag machen wir einen Ausflug nach Temeswar. Mit einer Veranstaltungsreihe feierte die Fakultät für Kommunikationswissenschaften an der Technischen Universität Temeswar Mitte November das 25-jährige Bestehen. Die Tage der Fakultät starteten mit den Tagen der offenen Türen für Schüler und Lehrer, an denen über 300 Schüler und Lehrer aus Temeswar teilnahmen. Es gab ein Rundtischgespräch zum Thema Kommunikation und Demokratie sowie die Präsentation der Monographie 25 Jahre Fakultät für Kommunikationswissenschaften. Die Ehrendoktorwürde der Technischen Universität wurde an Professor Gide Hansen, berühmte Sprachwissenschaftlerin und Übersetzungswissenschaftlerin aus Norwegen, verliehen. Die Veranstaltungen endeten am 16. November mit einer Feierlichkeit, bei der Persönlichkeiten aus dem universitären und akademischen Bereich, aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Medien sowie Vertreter der Partnerinstitutionen eingeladen waren. Bei der Festveranstaltung war auch Hannelore Neurohr von Radio Temeswar dabei.
Wir freuen uns, dass wir heute alle unsere Kollegen noch einmal treffen können und dass wir Erinnerungen wieder auffrischen und dass alles so gut gelaufen ist.
So Simona Schimon, Prodekan der Fakultät. Lehrkraft Dana Grossek blickt kurz auf die Entwicklung der Fakultät zurück, die 1993 ihr erstes Blatt als Kolleg schrieb.
Anfangs war das Kolleg für fachliche Kommunikation. Es wurde dann zu einem Department. Seit 2011 ist es die Fakultät für Kommunikationswissenschaften mit zwei Abteilungen. Also sie ist im ständigen Aufwuchs. Masterstudiengänge gibt es auch zwei, in Medienwissenschaften und Kommunikation und für Wirtschaftssprache. Die Fakultät hat mittlerweile über 30 Lehrkräfte. Es sind auch die ständig angestellt sind, aber auch Lehrkräfte, die von außerhalb, von einem anderen Department an der Fakultät tätig sind. Die Anzahl der Studenten ist jetzt auf 556 Studenten gestiegen.
Wer die deutsche Sprache an der Fakultät für Kommunikationswissenschaften studieren will, kann es weiterhin tun.
Die deutsche Abteilung bleibt behalten für Kommunikationswissenschaften und für Übersetzen und Dolmetschen. Vorerst als B-Fach, da Englisch ein Muss ist und Deutsch einen Pluspunkt bietet. Somit bleibt die deutsche Abteilung. In diesem Jahr gibt es auch mehrere Studenten als vorige Jahre. Wir hatten ungefähr 14, 15 Studenten im Nebenfach. Heuer sind es über 20.
Einen wichtigen Beitrag zur Förderung der deutschen Sprache an der Fakultät für Kommunikationswissenschaften sowie an der Technischen Universität Temeswar allgemein leistet das Lektorat des DAD, des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Anna-Maria Daskalo-Romizan, Lehrkraft an der Abteilung für Übersetzen und Dolmetschen, erläutert.
Im vorigen Jahr haben wir auch ein besonderes Jubiläum gefeiert, und zwar 25 Jahre DAD an der Polytechnischen Universität Temeswar. Wir freuen uns sehr, dass das Elektorat im Rahmen unserer Fakultät funktioniert und eine wunderbare Arbeit leistet, sehr viele Veranstaltungen bietet und durch den Deutschunterricht sehr viel dazu beiträgt, dass die Studenten diese Sprache sehr gerne studieren. Außerdem haben die Studenten auch die Möglichkeit, Stipendien zu beantragen und ihre Sprachkenntnisse in Deutschland zu verbessern, was uns auch sehr freut. Und ich muss sagen, ich bin stolz und froh, dass in diesem Jahr auch viele Studenten vom Studiengang Übersetzen und Dolmetschen sich auch entschieden haben, ein DAD-Stipendium zu beantragen. In dieser Hinsicht ist die Tätigkeit der Lektorin Sabina De Carlo sehr willkommen. Sie ist sehr engagiert und macht mit viel Herz sehr vieles für unsere Fakultät. Und in dieser Hinsicht gebührt ihr auch ganz herzlicher Dank. Außerdem wird die deutsche Sprache auch im Rahmen anderer Fakultäten der Polytechnischen Universität Temeswar studiert und zählt zu einem der beliebtesten Fächern, wie zum Beispiel bei der Fakultät für Computerwissenschaften, bei der Fakultät für Elektronik und Telekommunikation, bei der Fakultät für Chemie, bei der Fakultät für Architektur, für Mechanik und so weiter. Das ist eine Tatsache, die uns sehr freut, vor allem weil die deutsche Sprache auch im Wirtschaftsbereich in Temeswar eine ganz große Rolle spielt.
Zu den Ehrengästen der Festveranstaltung gehörte auch der Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar, Ralf Krautkrämer.
Es ist heute ein Anlass, wo wir diese Bedeutung der Universität, aber auch die Zusammenarbeit mit Deutschland besonders feiern. Wir feiern 25-jähriges Bestehen der Fakultät für Kommunikationswissenschaft. Ich würde sagen, für Temeswar ist das ein besonderer Augenblick, denn ohne die Universitäten, glaube ich, hätte sich Temeswar nicht zu so einer strahlenden europäischen Stadt entwickelt. Temeswar ist aber auch gleichzeitig ein wichtiges Zentrum des Kulturaustauschs, innerhalb dessen die Beziehungen zur deutschen Sprache und Kultur in die Geschichte der Stadt reichen und seit über 300 Jahren nachzuverfolgen sind.
Einen Aufschwung hat die Fakultät für Kommunikationswissenschaften in den letzten 25 Jahren gekannt. Das beweist die wachsende Studentenanzahl und das erweiterte Studiumangebot. Was macht die Fakultät denn interessant? Lehrkraft Dana Grosek.
Die Fakultät für Kommunikationswissenschaften bietet eine wunderbare Gelegenheit, den Studenten auf dem westlichen Arbeitsmarkt hauptsächlich und nicht nur, da hier die deutschen Firmen sehr aktiv sind. Und wir fördern die deutsche Sprache, wir fördern das Lernen der deutschen Sprache unserer Studenten und somit bieten wir ihnen einen Pluspunkt auf dem rumänischen Arbeitsmarkt.
Vor 100 Jahren entwickelte sich aus der evangelischen Kirche AB in den siebenbürgischen Landesteilen Ungarns die evangelische Kirche AB in Rumänien. Bis 1921 schlossen sich alle deutschsprachigen lutherischen Gemeinschaften des neuen Staatsgebiets zusammen. Banater Schwaben- und Berglanddeutsche, Altreichsdeutsche, Bukowina-Deutsche, Bessarabiendeutsche, Dobrudja-Deutsche sowie Siebenbürger Sachsen. Zu diesem Jubiläum sind bis 2021 Veranstaltungen in den verschiedenen Siedlungsgebieten Rumäniens und im Ausland geplant. Die Auftaktveranstaltung hat am 10. und 11. November 2018 in Bukarest stattgefunden und war vor allem den evangelischen Gemeinden im Altreich gewidmet. Einzelheiten über die Auftaktveranstaltung gibt Pfarrer Dr. Stefan Kosoruaba. Eine Aufzeichnung von Gabi Mesei von Radio Neumarkt.
Die ganze Veranstaltungsreihe heißt Gesichter, Grenzen, Geschwister. Und es ist eine Veranstaltung, die die kirchliche Neuordnung nach dem Ersten Weltkrieg bedenken will. Das heißt, es betrifft auch die evangelische Kirche AB in Rumänien direkt, weil die Kirche in dieser Form damit vor 100 Jahren entstanden ist. Zu der Kirche der Siebenbürger Sachsen kamen noch weitere vertretene Gemeinden dazu, wie die evangelischen Gemeinden aus dem Altreich, den evangelischen Banater Schwaben und Berglanddeutschen, den Bessarabiendeutschen und dann die Bukowina-Deutschen. Alle dieser wird nun gedacht in den Jahren bis 2021, aber eben nicht nur intern, sondern auch extern. denn die Vereinigung all dieser Gemeinschaften in der evangelischen Kirche AB in Rumänien war zugleich auch eine Trennung von anderen Gemeinschaften aus dem ehemaligen Österreich-Ungarn. Und nun war am Wochenende in Bukarest die Auftaktveranstaltung und hatte im Zentrum eben die evangelischen Gemeinden des rumänischen Altreiches. Das war eine Veranstaltung, die trug den Titel 100 Jahre gemeinsam. Und es waren Vertreter nicht nur aus Bukarest, sondern aus Iași, Constanța, Craiova, Pitești und so weiter. Das heißt, eine Gruppe von evangelischen Gemeindegliedern, die sonst nicht im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Denn wenn man von evangelischer Kirche in Rumänien spricht, denkt man meistens an Kirchenburgen, Trachten und so weiter. Aber die evangelische Kirche AB in Rumänien ist nicht nur das.
Weiß man ungefähr, wie viele Mitglieder diese Gemeinden haben, die evangelischen Gemeinden im Altreich?
Ja, im Altreich weiß man relativ gut, wie viele eingeschriebene Gemeindeglieder man hat. Die Kirchengemeinde Bukarest ist die größte davon, das sind rund 1000 Mitglieder. Und sonst verstreut sind noch etwa 200. Aber selbstverständlich gibt es im Altreich nun auch Neusiedler, die durch Wirtschaftsprojekte und weiteren neuen Bewegungen hinzugekommen sind, in Galați, in Brăila und so weiter. Das heißt, Evangelische aus Deutschland, aus Schweden, aus Dänemark und aus weiteren Ländern, die sich eine neue Existenz aufbauen. Die evangelischen Gemeinden im Altreich waren immer sehr bunt, sind es auch und werden es sein.
Im Rahmen der Auftaktveranstaltung gab es auch Podiumsgespräche mit hochkarätigen Teilnehmern. Können Sie uns einige davon nehmen? Wer waren die Gäste der Veranstaltung?
Es waren einmal die Gäste, die gefeiert worden sind, das heißt die Vertreter der Gemeinden aus dem Altreich. Aber dazu kamen auch internationale Gäste. Und am Podium selber waren drei internationale Gäste vertreten. Es war einmal der lutherische Militärbischof von Ungarn, Dr. Lochner Pál, dann von der Universität Wien, Professor Dr. Karl Schwarz, ein sehr bewanderter Wissenschaftler in Fragen der Monarchie und der Postmonarchie. Dann war es Dr. Wilhelm Hüfmeier aus Berlin, der gewesene Vorsitzende des Gustav Adolf Werkes. Und wir haben uns besonders gefreut, dass er teilgenommen hat, weil die evangelischen Gemeinden im Altreich bis 1918 unter der Schirmherrschaft des Oberkirchenrates aus Berlin gestanden sind. Somit ist eine Brücke über die Zeit, das heißt über 100 Jahre, geschlagen worden.
Weiß man genau, welche die nächste Veranstaltungen sein werden?
Ja, das weiß man. Und zwar wird im Jahre 2019 der Fokus auf die evangelischen Gemeinden im Banat gerichtet sein, weil das Banat ja bis 1918 die evangelischen Gemeinden dort zu der Montansuperintendentur der evangelischen Kirche AB in Ungarn gehört haben und haben sich dann umstrukturieren müssen. So werden wir am 7. April 2019 in Nădlac eine gemeinsame Veranstaltung für die Banater Gemeinden haben. Dann geht es weiter im Sommer nach Graz und im Herbst nach Prag.
Es wird eine ganz schöne Veranstaltungsreihe sein im Jahr 2019. Ich bedanke mich, Herr Kosoraba, für das Gespräch.
Ihnen und Ihren Hörern auch alles Gute.
Unlängst fand im Lenauhaus in fünf Kirchen ein Workshop zum Thema Journalismus statt, der vom Internationalen Medienverein Funkforum organisiert wurde. Ziel des Seminars war, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, Grundkenntnisse zum Thema zu erwerben und erste Erfahrungen mit dem Journalismus zu sammeln. Beim Workshop war Radio 5 Kirchen mit dabei. Während des Seminars sprach ich mit einem der Organisatoren, dem Redaktionsleiter der Banater Zeitung, Siegfried Thiel.
Ein Medienworkshop findet in diesen Tagen in 5 Kirchen in Pécs statt. Wer ist eigentlich der Organisator oder woher kam die Idee, so etwas zu machen?
Die Idee kommt vom Funkforum. Also seit ich den Vorsitz übernommen habe, vor 2 Jahren, haben wir gesagt, wir machen sehr viel für Jugendarbeit. Wir waren bisher in den letzten 2 Jahren vorwiegend in Rumänien tätig mit unseren Workshops, in Neumarkt, in Satmar, in St. Anna, in Arad. Wir waren in diesen Ortschaften und haben gesagt, Ungarn gehört dazu und wir kommen auch mal nach 5 Kirchen und machen hier so einen Workshop. Unter der Ägide, unter der Schirmherrschaft des Funkforums laufen solche Veranstaltungen, aber wir brauchen dann auch die finanzielle Unterstützung, die kommt vorwiegend vom IFA, vom Institut für Auslandsbeziehungen in Stuttgart und immer auch von den lokalen Unterstützern, in diesem Fall hier von der Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen.
Sie haben erwähnt, es gab schon viele Workshops, haben die alle mit den Medien zu tun gehabt oder sind das dann immer unterschiedliche Themen?
Wir haben es dahin fokussiert, weil das Funkforum ja auch ein Medienverein ist. Es geht uns auch sehr stark darum, wir machen das nicht nur zu unserem Jux, sondern einmal fördern wir die deutsche Sprache in den verschiedenen Ortschaften mit den verschiedenen Kindern, die aus deutschsprachigen Schulen kommen. Und nicht zuletzt geht es ja auch um einen Mitarbeiterkreis heranzuziehen. Wir machen hier ein Netzwerk von Jugendlichen, die sinnvoll ihre Zeit vertreiben, die sinnvoll und gezielt ihre Region, ihre Schule, ihre Heimatstadt, ihren Heimatort vermarkten können, indem sie Beiträge schicken, indem sie Fotos schicken, kurz eben Artikel an die Zeitung schicken. Und nicht zuletzt denke ich, es ist auch sehr gut für Jugendliche, dass wir hier bei diesen Seminaren den Leuten auch den Weg zeigen, ob für sie wirklich der Journalismusberuf interessant ist. Auf den ersten Blick will sich jeder im Fernsehen sehen als Moderator, als Star. Nicht jeder kann das werden. Manche müssen auch diese Kleinarbeit machen, mit dem Aufnahmegerät am Wochenenden rumlaufen, wenn andere schon frei haben. Und sie lernen das. Sie erfahren dann, dass man am Sonntag nicht immer frei hat, dass man am Samstag nicht immer frei hat, dass man nach Dienstschluss auf Achse sein muss, weil die Veranstaltungen ja nicht von 8 bis 4 Lauf. Und das ist ein guter Test, um zu sagen, ich will Journalist werden oder nicht, oder ich möchte einen solchen Beruf oder ich will doch mein gediegenes Leben haben und von 8 bis 4 in den Betrieb gehen und dann wieder heimgehen. Man muss diesen Beruf lieben, um ihn auszuführen.
Das Ganze läuft in Workshop-Form ab, also wie muss man sich das vorstellen? Welches Programm wird da geboten?
Gewöhnlich machen wir Wochenendseminare, weil das am besten passt für Jugendliche, damit wir auch die Beiträge erstellen können. Weil der beste Beleg, dass wir dies gemacht haben, sind die Artikel, sind die Seiten, die wir hier erstellen, die Beiträge, die die Kinder mitbringen, mit nach Hause nehmen, die dann veröffentlicht werden und sich dann sicherlich vor den Freunden, Nachbarn und Großmüttern loben und mit denen zusammen freuen, dass der Name zum ersten Mal in der Zeitung gestanden ist. Und wir reisen dann meist am Donnerstag an, machen eine Kennenlernrunde. Freitagvormittag ist dem theoretischen Teil gewidmet. Wir wollen da so ein bisschen einen Crashkurs Einführung in den Journalismus machen. Sicherlich in 3 Stunden kann man keinen Journalismusberuf erlernen. Aber man kann anfangen, ein bisschen zu trennen zwischen dem klassischen Schul- und Schüleraufsatz und dem Journalismus. Beitrag. Man beginnt die Genres ein bisschen auseinanderzuhalten, ein bisschen zu trennen, die Sachen. Freitagnachmittag ist meist und auch der Samstagvormittag den Interviews vorbehalten, weil wir ja unsere Gesprächspartner brauchen, die uns die Leute vor Ort aussuchen und wir brauchen dann Leute, die schon ins Professionelle gehen. Es muss schon in Richtung Professionalität gehen und deshalb wenden wir auch sehr viel Zeit auf und ich bemerke sehr ernste Gesichter hier. Samstagnachmittag, Sonntagvormittag werden die Artikel dann verfasst, wird dann geschrieben und am frühen Nachmittag machen wir dann eine Evaluierung, eine Auswertung unserer Arbeit und dann kommt die Abreise. Was ich hervorheben möchte, das Funkforum ist mit so einer Art Seminar zum ersten Mal im Ausland, obwohl es ein internationaler Verein ist. Der Sitz des Vereins ist in Temeswar in Westrumänien und zum ersten Mal sind wir über die Grenzen gegangen und haben dann gesagt, wir wollen auch nach Ungarn und wir wollen dort auch was anbieten und haben hier, wie ich bemerke, sehr gastfreundliche und gute Gastgeber gefunden, die uns über die Hürden der Sprache helfen, die uns über die Hürden des Nichtkennens der Interviewpartner helfen und das sind ja die allerwichtigsten Elemente, die man da braucht. Also Schlafen und Verpflegung, das ist üblich, aber die anderen Sachen, da braucht man wirklich seriöse Ansprechpartner und die haben wir scheinbar hier gefunden.
Könnte man schon jetzt etwas darüber sagen, ob eine Fortsetzung in dieser Form geplant ist, also dass man auch vielleicht im nächsten Jahr wieder nach Ungarn mal mit so einem Workshop kommen möchte?
Also wenn wir nach dem Workshop sehen, da ist Interesse, die verlangen noch Zeitungen, wann kommt ihr denn wieder? Dann sind wir gerne bereit, wiederzukommen. Wenn man, wir, sicher einmal kann man es anbieten, weil man die Leute auf den Geschmack bringen und denen mal sagen, okay, schau mal, das können wir euch anbieten, weil man weiß es ja nicht. Aber vielleicht nächstes Mal kriegen wir einen richtigen Überfall und die sagen, ja, kommt doch bitte, wir haben da 50 Kinder, die wollen zum Seminar und wir wissen nicht, was wir mit denen anfangen sollen. Wir brauchen ein kleines Stadion, um vorzutragen. Aber möglicherweise sagt man, ja, ach gut, dass es rum ist. Wir wissen es nicht, wie es momentan aussieht von den Kindern aus. Nur die Perspektive können wir jetzt erfassen und die Leute, die eng um uns herum sind. Und wie es jetzt im Moment aussieht, kann ich sagen, dass wir bald wieder da sind. Aber das soll kein Versprechen sein, das ist so ein Gefühl. Und wenn ich auf dieses Gefühl, auf dieses Bauchgefühl höre, dann glaube ich, dass wir bald wieder da sind.
Zwischen den beiden Minderheiten in Rumänien und Ungarn hat es ab den 90er Jahren immer wieder einen mehr oder weniger intensiven Austausch gegeben, der meist auf lokaler oder regionaler Ebene organisiert wurde. Unter anderem besuchte man sich gegenseitig oder nahm an den Veranstaltungen der anderen teil. Ein weiterer Punkt dieses Austausches fand vergangene Woche statt, als eine Delegation der ungarndeutschen Jugend das Banat und Siebenbürgen besuchte. Es folgt ein Bericht von Benny Neurohr von Radio Temeswar.
Auf den Spuren der Rumäniendeutschen. Unter dieser Überschrift machte sich eine Delegation ungarndeutscher Jugendlichen auf die Reise. Die Tanzgruppe Edelweiß aus Detta pflegt seit 3 Jahren eine enge Partnerschaft mit dem Freundeskreis schwäbischer Jugendlichen aus dem mittelungarischen Hartian. Nach mehreren gemeinsamen Veranstaltungen kam die Idee einer Studienreise durch Rumänien auf. Eine Delegation aus Hartian traf in Detta ein, von wo es gemeinschaftlich auf die Reise ging. Wir fragten den stellvertretenden Vorsitzenden der Gemeinschaft junger Ungarn-Deutschen, Martin Surman-Majetski, wie die Reise zustande kam.
Ja, wir haben schon unsere Detta-Freunde im letzten Jahr zu der schwäbischen Kirchweih besucht. Ich war persönlich auch bei der diesjährigen Kirchweih mit dabei. Und wir haben schon, denke ich, im letzten Jahr darüber gesprochen, dass wir gerne so eine Bustour organisieren möchten, auf der wir also die Rumänien-Deutschen besser kennenlernen und ja, das Banat und Siebenbürgen entdecken. So, ich denke, wir können vieles voneinander lernen. Also es gibt ja unheimlich viele verborgene Schätze hier im Banat und auch in Siebenbürgen. Und was mir immer sehr gefällt, dass hier zum Beispiel die Sprache besonders gut bewahrt wurde. Und natürlich das Brauchtum ist sehr ähnlich zu unserem und die Banater schwäbische Bräuche faszinieren mich immer, wie die Kirchweih, aber auch andere Traditionen, zum Beispiel zu Fasching und auch zu der Adventszeit. Wir können immer etwas Gutes voneinander lernen. Dieses Jahr werden wir zum Beispiel unser deutschsprachiges Christkindlspiel aus dem Banat vortragen, was auch unsere Detta-Freunde letztes Jahr dem Publikum gezeigt haben aus Ebendorf.
Die gemischte Gruppe besuchte in Hatzfeld das Stefan-Jäger-Museum, in Lenauheim das Nikolaus-Lenau-Gedenkhaus, besuchte auch Temeswar und fuhr weiter nach Siebenbürgen. Hier traf sich die Gruppe in Mühlbach mit der sächsischen Jugend des Ortes, besuchte Hermannstadt, Kronstadt, Deutsch-Weißkirch und die Törzburg. dass der Besuch der schwäbischen Jugend aus Tartian von den Vertretern der deutschen Gemeinschaft in Rumänien als ein wichtiges Unterfangen eingestuft wird, beweist die Tatsache, dass die Jugendlichen in Hermannstadt von Bürgermeisterin Astrid Fodor empfangen wurden und dass die Gruppe in Temeswar sich mit dem Parlamentsabgeordneten des Forums Ovidiu Ganz traf. Parlamentarier Ganz erklärte uns, warum er solche Reisen wichtig findet.
Also ich glaube, weil das Deutsche Forum, die deutsche Minderheit und natürlich auch ich immer für internationale Zusammenarbeit mich eingesetzt habe, uns eingesetzt haben. Ich glaube, das ist sinnvoll, innerhalb Europas Leute zusammenzubringen. Wenn dann auch noch die deutsche Sprache das bindende Element ist, ist es noch besser. Ich glaube, alle haben dabei was zu gewinnen, auch die Jugendlichen aus Ungarn, auch die aus Deta. Allein die Tatsache, dass sie Deutsch untereinander sprechen, indem ja sie den ganzen Tag Ungarisch oder Rumänisch um sich herum hören, ist eine wichtige Sache. Aber ich glaube auch sonst, es werden Vorurteile abgebaut, Presseklischees, Lügen, die dann in der Öffentlichkeit kursieren über Rumänen, über Ungarn, über Deutsche. Ich glaube, die jungen Leute haben und werden auch weiterhin ein völlig anderes Bild haben durch solche Projekte als meinetwegen unsere Generation oder noch schlimmer die der, unserer Eltern oder Großeltern. Ich glaube auch, dass die Tatsache, dass man auch in einer nicht offiziellen Atmosphäre zusammenkommt, ist völlig was anderes, wenn das jetzt irgendwie eine Konferenz ist, alles gesteuert, alles politically correct. Ganz im Gegenteil, man sitzt zusammen, man redet von Mensch zu Mensch, das ist völlig was anderes. Und die ganze Angelegenheit hat auch für mich einen sentimentalen Wert, weil ich Detaer bin, also das können Sie sicherlich nachvollziehen.
Die Studienreise der ungarndeutschen Jugend aus Tartian in Siebenbürgen und das Banat ist wohl ein Beispiel dafür, wie auch kleine Gemeinschaften größere Projekte abwickeln können. Im Alltag hat der Partner der Ungarndeutschen aus Tartian, nämlich die immer kleiner werdende deutsche Gemeinschaft aus Deta, noch ganz andere Probleme. Weil die deutschen Jugendlichen im Ort immer weniger werden, ist es schwierig, die Stafette der Traditionen weiterzugeben. Verschwinden die Traditionen in Deta? Dazu Gerhard Schamanzu, Vorsitzender des Deutschen Forums aus Deta.
Ja, sie gehen langsam verloren, weil leider in Deta ganz wenige Deutsche mehr sind, so ich sage nur ältere Leute, sind einige junge, ganz wenige und Rest kommen Leute Rumänien oder Ungarn oder Bulgaren bei uns in die Forum und wir machen zusammen die Programme und sie sind sehr froh, weil sie können das machen.
Das Lehrerförderprogramm der Bundesregierung für die an Schulen mit deutscher Unterrichtssprache tätigen Lehrkräfte in Rumänien ist noch einmal aufgestockt worden. Für 2018 stehen nun 1,35 Millionen Euro bereit. Am 2. November 2018 unterzeichneten beim Sitz der Deutschen Botschaft in Bukarest Botschafter Kordmeier Kloth und Klaus Stift, der Geschäftsführer der Saxonia Stiftung, die dazugehörige Vereinbarung. Monika Strava von Radio Bukarest war bei der Unterzeichnung dabei und berichtet.
Das Lehrerförderprogramm der Bundesregierung für deutschsprachige Lehrer und Erzieher in Rumänien wird noch einmal aufgestockt. Für 2018 stehen nunmehr Mittel im Umfang von erstmals 1,35 Millionen Euro bereit. Die dazugehörige Vereinbarung unterzeichneten am 2. November in Bukarest der Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Rumänien, Kordmeier Kloth, und Klaus Sift, der Geschäftsführer der Saxonia Stiftung, die das Projekt umsetzt. Anwesend waren auch der Konsul in Hermannstadt Hans Tischler und der Konsul in Temeswar Ralf Krautkrämer. Der deutsche Botschafter Kordmeier Kloth begrüßte die Aufstockung des Lehrerförderprogramms aus zweierlei Sicht.
Erstens, weil wir diesmal den Anlass auch in Anwesenheit unserer beiden Konsuln hier begehen können, die ja gerade die Gebiete, um die es hier geht, wesentlich mitbetreuen. Ich freue mich also auch über dieses Zeichen. Und zweitens, weil in diesem Jahr zum ersten Mal es uns möglich war, auch noch im Laufe des Haushaltsjahres den ursprünglich geplanten Betrag, der schon eine Steigerung war, nochmal aufzustocken. Wir haben also gerade unterschrieben, die Förderung an die Saxonia-Stiftung für unsere Lehrer, die 700 Lehrerinnen und Lehrer, und die 200 Erzieherinnen und Erzieher einen Betrag von 1,35 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Das hat 2015 mal mit immerhin auch schon 750.000 begonnen und ist seitdem, und darüber freuen wir uns sehr, eine stetige Steigerung gewesen, der Unterstützung der Bundesregierung. Aber dahinter steht in diesem Fall eben auch ganz dezidiert die Politik selbst, nämlich der Bundestag.
In den vergangenen Jahren hat die Bundesregierung ihre Unterstützung für das Programm kontinuierlich von ursprünglich 750.000 Euro 2015 auf 1 Million Euro 2016, 1,25 Millionen Euro 2017 und nun erstmalig 1,35 Millionen gesteigert. Auf diesem Wege wurde ein zusätzlicher Anreiz geschaffen, um die Lehrer und Erzieher in ihrem Beruf zu halten, unterstrich der Geschäftsführer der Saxonia Stiftung Klaus Sift.
Der Erfolg dieses Programms verzeichnet sich darin, dass wir der Abwanderung der Lehrer entgegengewirkt haben. Also wir konnten sie dazu bringen, weiterhin ihren Lehrerberuf auszuüben, um eben an Minderheitenschulen weiter zu unterrichten.
Die Nachfrage nach deutscher Schulbildung und den in deutschen Schulen vermittelten Werten und Traditionen wächst. Das sei gerade im diesjährigen Centenar ein wichtiges Zeichen der anhaltend wichtigen Rolle der deutschen Minderheit in Rumänien, so der deutsche Botschafter Kurt Meyer-Kluth.
Wir fördern ein zentrales Erbe der deutschen Minderheit. Im Januar 1919, einen Monat nach der großen Adonare, hat sie die Loyalität zum neuen Staat bekundet. Und noch heute, und man kann vielleicht sagen mehr denn je, erfreut sich das, was sie aufgebaut hat, nämlich ein Schulwesen, Muttersprachunterricht in diesem Land größter Wertschätzung. So groß, dass wir, wie wir wissen, kein Schülerproblem haben, denn die Nachfrage ist riesig, sondern allenfalls vielleicht ein Lehrerproblem in dem Sinne, wie können wir dieser Nachfrage nachkommen und ihr entsprechen.
Lehrkräfte und Erzieher, die Angestellte des rumänischen Staates sind, im oben genannten Schulsystem im Kindergarten, in der Grundschule, im Gymnasium oder im Lyzeum in deutscher Sprache auf muttersprachlichem Niveau unterrichten und für ihre Tätigkeit keine weiteren Gehalts- oder gehaltsähnlichen Zahlungen von anderer Seite bekommen, können auf Antrag in das Projekt aufgenommen werden. Die Höhe der Unterstützung hängt von den bereitgestellten Mitteln ab. Und es gibt noch eine gute Meldung ab diesem Jahr. Jeder Teilnehmer am Projekt mit mindestens einem halben Lehrauftrag hat die Möglichkeit, Unterrichtsmaterialien im Wert von 350 RON pro Jahr für den Unterricht in deutscher Sprache zu kaufen. Die Originalbelege, nur aus dem Jahr 2018, sind zusammen mit dem Förderantrag zur Saxonia Stiftung zu schicken. Die Stiftung wird die Kosten im Wert von bis zu 350 RON pro Jahr je Teilnehmer bis Jahresende rückerstatten.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Am 15. November 2018 wurde im Terrassensaal des Friedrich-Deutsch-Hauses die Sonderausstellung Der befestigte Glaube, Kirchenburgen in Siebenbürgen eröffnet. Der Berliner Fotograf Professor Dr. Jürgen van Buhr zeigt Schwarz-Weiß-Fotografien, die während seiner Fahrten nach Siebenbürgen entstanden sind. Vor einem zahlreichen Publikum fand die Vernissage der Ausstellung statt. Mit der Leiterin des Deutschhauses, Gerhild Rudolf, sprach Gabi Mesei von Radio Neumarkt.
Die Ausstellung trägt das Thema Der befestigte Glaube und es geht dabei um die Kirchenburgen der Siebenbürger Sachsen. Das wurde auch in der Vernissage angesprochen, dass es vielleicht sonderbar scheint, wenn jemand von auswärts kommt, siebenbürgische Kirchenburgen fotografiert und sie hier in Siebenbürgen präsentiert. Aber es handelt sich ja um eine Kunstausstellung. Und da ist das Auge des Künstlers das Wichtigste. Was sieht der Künstler? Wie sieht er? Und für uns ist es ein enormer Gewinn, wenn wir möglichst viele Perspektiven der Kirchenburgen bekommen. Die Ausstellung enthält 23 großformatige Fotos von Professor Dr. Jürgen van Buhr und die Ausstellung wurde von Josef Balasch kuratiert. Das heißt, auch vorbereitet und die Einrichtung im Saal besprochen. Wir waren sehr froh, am 15. November ein zahlreiches Publikum begrüßen zu können. Darunter auch Vertreter des deutschen Konsulats, die die Ausstellung finanziell unterstützt haben und Herrn Bischof Reinhard Gut, der als Schirmherr der Ausstellung fungierte. Das sind ja schwarz-weiß, das ist etwas ungewöhnlich, aber macht auch den besonderen Reiz aus, weil dann die Formen und Konturen, Licht und Schatten noch besser zur Geltung kommen als bei Farbbildern.
Das bedeutet, dass der Berliner Fotograf Siebenbürgen längere Zeit, mehrere Jahre besucht hat. Wie hat er sich diese Fotos ausgewählt? Was für Kirchenburgen werden gezeigt?
Jürgen van Boer hat 3 Reisen nach Siebenbürgen unternommen, speziell um zu fotografieren, und hat sehr viele Kirchenburgen besucht und hat sich für jede Ruhe genommen, ist auch einfach da in der Kirche gesessen, um die Atmosphäre zu spüren, ist mit Leuten vor Ort in Gespräch gekommen und hat auch dann danach ein Buch herausgegeben, das viele Bilder enthält. Aber ein Buch ist keine Ausstellung und die Ausstellung wirkte viel besser durch die Auswahl der Bilder. Es sind da mehrere Orte aufgenommen in die Ausstellung, also es ist keine Dokumentation aller Kirchenburgen, sondern in der Ausstellung ist eine Auswahl, zum Beispiel Agneta in Basen, Deutschleiskirch, Kreist, Meschendorf, Burgenloch. Burgenloch ist auch auf dem Plakat zu sehen. Also wie gesagt, es ist eine bewusste Auswahl, die aber nicht jetzt nach der Bedeutung der Kirchenburg oder nach der Größe der Kirchenburg oder sonst wie war, sondern einzig allein das künstlerische Kriterium war ausschlaggebend.
Bleiben diese Fotografien in Siebenbürgen oder die werden dann zurückkehren nach Deutschland?
Jürgen van Boer hat diese Ausstellung bereits in Deutschland gezeigt, in Nürnberg, in Winkelspühl, in München, aber zum ersten Mal in Siebenbürgen. Hier bei uns im Teutschhaus bleibt die Ausstellung bis Mitte März zu sehen. Eintritt ist frei. Es ist unsere Winterausstellung. Danach gehen die Kunstdrucke in den Besitz der Landeskirche über, denn der Künstler hat die Bilder der Landeskirche geschenkt, feierlich an Herrn Bischof Gulb eine Schenkungsurkunde übergeben. Und so können die Bilder dann später entweder in Gebäuden unserer Landeskirche ausgestellt werden oder auch als Wanderausstellung gehen. Aber sie bleiben in Siebenbürgen.
Und noch eine letzte Frage. Was wissen wir von dem Berliner Fotografen Jürgen van Boer?
Ja, Jürgen van Boer ist in seinem bürgerlichen Leben Universitätsprofessor gewesen, hat aber immer schon sich auch für Fotografie interessiert und seit er in Rente ist, kann er das dann noch ausgiebiger verfolgen. Seine ersten Fotoreisen führten ihn in andere Länder. Er war sehr oft in Spanien und hat da fotografiert, aber dann auch in Ungarn und von Ungarn war es dann nicht mehr so weit, auch nach Rumänien zu kommen.
Die Löwei-Tanzgruppe feierte am 24. November ihr 45-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass war Helmut Heil, der Leiter der Gruppe, zu Gast im Studio in Fünfkirchen und erzählte über die Anfangszeit der Tanzgruppe und seine Verbundenheit mit dem ungarndeutschen Volkstanz. Das Gespräch führte Gabor Schulteis.
Die Fünfkirchen bzw. Löwei-Tanzgruppe feiert das 45. Jubiläum seines Bestehens. Mein Gast ist heute Helmut Heil, der Leiter der Gruppe. Wie hat diese Geschichte vor 45 Jahren angefangen?
Ja, ich war auch Schüler hier im Gymnasium nicht und ich habe 1970 dann hier angefangen. Es war so ab und zu immer, wenn wir eine Veranstaltung hatten, dann in der Schule oder in der Umgebung sind wir ja öfters gefahren, so Einschulungsreisen waren das damals und dann hat man immer jemand gesucht, wer kann tanzen, singen, vielleicht ein bisschen Akkordeon spielen und dann so sind wir in diesen umliegenden Dörfern und auch in der Batschka sind wir, in der Tolnau sind wir gefahren und haben wir so ein kleines Programm gemacht, aber das war so ad hoc eigentlich, es war keine ständige Arbeit, dass wir jetzt zum Beispiel jede Woche Probe haben und dann üben wir und so weiter. Und dann habe ich gedacht, weil inzwischen an der Pädagogischen Hochschule wurde auch eine Tanzgruppe gegründet, was wäre, wenn wir hier auch so mit ständiger Arbeit und alles drum und dran anfangen, sammeln gehen, nicht nur die Tänze, sondern Kleider und so weiter und so fort. Sitten, Bräuche, Tänze, Lieder. Und dann so hat es angefangen, habe ich gedacht, dann 73, dass wir sollen dann so ein bisschen nicht nur jetzt ad hoc, sondern sollen wir ständige Probe haben von Woche zu Woche. Und dann so hat es so langsam angefangen. Am Anfang waren wir 4 Paare, 5 Paare, 6 Paare. Dann waren wir schon 8 Paare, waren wir schon glücklich. Hatten wir immer mehr Teilnehmer. Und natürlich dementsprechend haben wir immer mehr Einladungen bekommen in den umliegenden Dörfern. Und dann so hat es langsam angefangen.
Wie haben Sie persönlich die Bekanntschaft mit dem ungarischen Volkstanz gemacht? Oder war es gleich der ungarische Volkstanz?
Eigentlich am Anfang war es ja so, wie du gesagt hast, in 1972 hat sich an der Pädagogischen Hochschule auch eine Tanzgruppe gebildet, wo ich auch gleich mitgemacht habe. Und dort sind dann Choreografen gekommen von hier und da. Dann haben wir den Müller-Tanz zum Beispiel einstudiert und verschiedene ungarn-deutsche Tänze. Und dann einerseits war das ein Teil, was wir auch hier dann weitergemacht haben, weil inzwischen dort ist die Gruppe, hat sich aufgelöst. Und dann war es sehr gut, dass wir hier die Gruppe, eine deutsche Gruppe, dann hatten, weil wir könnten diese Tänze dann hier weiterführen. Und natürlich dann habe ich angefangen und bin dann nach Syr, bin dann nach Großnarad, bin dann nach Babarts und bin in der Batschk und überall und habe gesammelt Tänze. Und so habe ich angefangen auch langsam choreografieren.
Also das war dann praktisch eigenes Interesse, sich mit dem ungarn-deutschen Volkstanz vertraut und bekannt zu machen.
Ja, natürlich, hat, wenn man schon so in diesem Thema nicht sich ein bisschen einarbeitet. Und eigentlich natürlich, ich habe ja auch viel von zu Hause gebracht. Viele Sittenbräuche, ich war schon als kleines Kind auf der Schwombahn. Meine Mutter hat gesagt, ja, ich bin schon so geboren, dass ich getanzt habe. Naja, das hat angefangen, aber natürlich, das war wenig, dass man eine Tanzgruppe führt oder organisiert oder choreografiert. Und dementsprechend muss man dann gehen und nachschauen. Dann, wie du gesagt, so hat es angefangen, auch mit der Tänzerischen. Dann habe ich mich auch natürlich fortgebildet, waren auch so Kurse. Natürlich, damals waren nur ungarische Kurse, aber doch ein großen Teil, was das Tänzerische betrifft, haben wir doch dann gut gelernt. Und dann hat es so angefangen und dann habe ich auch, wie du gesagt, angefangen. Meine ersten Tänze waren dann von Sier. Und ich war auch sehr stolz auf diese Choreografie und die tanzen wir heute noch.
Sie haben dann auch währenddessen oder inzwischen auch die Bekanntschaft mit den Volkstänzen anderer Nationalitäten gemacht, oder?
Ja, wie doch gesagt, an der Hochschule war diese kleine Tanzgruppe von 72 bis 75, 3 Jahre. Diese Tanzgruppe war dann am deutschen Lehrstuhl. Am kroatischen Lehrstuhl war schon die Baronja-Tanzgruppe. Dann haben sie gesagt, die Führung bei der Hochschule, sie können 2 Tanzgruppen nicht finanzieren und so weiter und so fort, wir sollen uns vereinigen. Ha gut, habe ich gesagt, warum nicht, man kann es versuchen. Und dann hat sich die 2 Gruppen vereinigt und so bin ich dann als Schwopen zu den Kroaten auch gekommen. Habe ich gesagt, gut, ich versuche es, wenn es 1 Jahr dauert, dauert es, wenn nicht, dann nicht. Ja, dann war ich 13 Jahre dort geblieben und das war wirklich auch eine sehr schöne Zeit. Ich war der Einzige, der so lange dann dort geblieben war nicht und dann habe ich 13 Jahre auch Kohle und balkanische Tänze gemacht und das war riesig schön eigentlich, muss ich aufrichtig sagen. Inzwischen natürlich habe ich dann die Löwe-Tanzgruppe auch geführt.
Kommen wir dann auch zurück zu der Löwe-Tanzgruppe. War es ein schwerer Anfang in den 70er Jahren? Es waren noch wenige Schüler, die den Nationalitätenklassenzug besucht haben, oder?
Ja, die Auswahl war nicht so groß natürlich. Damals war noch kein Valeria-Hochschulzentrum, war hier eine kleine Klasse. Und dann waren wir 25, 30 Personen. Natürlich.
Nicht jeder konnte tanzen.
Ja, und natürlich, ja, das ist ja so, wenn man von der Geburt her nicht mitbringt, ein bisschen Rhythmusgefühl, dann ist es ein bisschen schwierig. Ja, deswegen, wie ich doch gesagt habe, am Anfang waren wir 4 Paare, 6 Paare, 8 Paare, dann waren wir schon sehr froh. Na gut, man muss immer Werbung machen, das war damals so, ist es heute so. Immer, ich bin in der ersten Klasse dann reingegangen, wer will, wer hätte Lust, wer kann vielleicht Akkordeon spielen, wer kann vielleicht ein bisschen Trompete oder wie, weil natürlich Musik braucht man auch dazu. Und es ist doch gut oder viel besser, wenn man auf Live-Musik tanzt. Dann waren wir immer mehr. Dann habe ich zum Beispiel, als ich in Wemind gesammelt habe, in Tänze, habe ich auch die Tracht aufgesammelt. Dann bin ich nach Pavac, habe ich dort gesammelt, habe ich auch, ich bin fast in jedem Haus reingegangen. Wer hat einen Oberrock, wer hat eine Leipe oder ein Hemd oder zum Beispiel zum Hochzeitstanz, wer hat schöne Schürze und so weiter. Und das war halt von Ort zu Ort, von Haus zu Haus, hat sich das so langsam dann immer mehr und auch von der Person her immer mehr Tänzer. Und auch, weil ich kann ganz ruhig jetzt sagen, ich denke, wer jetzt zum Beispiel dieses Programm dann anschaut am Samstag, so viele Trachten hat nicht eine ungarndeutsche Tanzgruppe wie wir. Wir haben fast 10 Garnituren Tracht, von Wemind bis Babac und Schwarzwälder und Österreichische und aus Kecskéd und aus der Bácska und dann noch die ungarische Trachten. Ja, das ist schon ziemlich viel.
Da sind ja dann auch langsam die 80er Jahre gekommen, wo man auch schon mit der Löwe-Tanzgruppe ins Ausland reisen konnte einige Male. War das auch wieder eine Anziehungskraft für die Jugendliche, auch aus dem Grund in der Tanzgruppe mitzumachen, dann konnte man ja ins Ausland fahren.
Ja, natürlich. Das war damals ja nicht so einfach, nach Westen zu reisen. Und zum ersten Mal sind wir 84 sind wir nach Graz gefahren. Und natürlich, wie das war, ein großes Tanzfestival in Graz. Und dort waren wir zum ersten Mal. Und wie das doch ist, sind dann natürlich auf so einem Festival viele andere Gruppen auch. Und so macht man Bekanntschaft, tauscht man Adressen aus und so weiter. Und dann kommen dann die Einladungen. So hat es angefangen. Und natürlich damals in der kommunistischen Zeit, das war etwas für die Schüler überhaupt, dass sie als Gymnasiasten oder damals waren auch schon einige Hochschul- und Universitätsstudenten bei mir und dass sie, ja, jetzt fahren wir nach Westen. Und natürlich, das hat wieder eine Anziehungskraft gehabt und sind noch mehr gekommen und natürlich, das war sehr interessant damals und wie die eine Einladung folgt, die andere und dann so ist es. Seitdem reisen wir jedes Jahr, kann ich ganz ruhig sagen.
Die Banater Zeitung feierte am 10. November genau auf den Tag 25 Jahre, seitdem sie in ihrer jetzigen Form als Wochenbeilage der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien erscheint. Das runde Jubiläum feierten die Journalisten mit vielen Gästen im Temeswarer Adam Müller Guttenbrunn Haus. Ein Beitrag von Adrian Ardilean von Radio Temeswar.
Die Banater Zeitung blickt stolz auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück. Sie ist der Nachfolger der Temeswarer Nachrichten. Das war die erste deutschsprachige Publikation, die nach der Befreiung des Banats von den Osmanen durch die Habsburger und nach der Einsiedlung der Deutschen 1771 ins Leben gerufen wurde. In den Jahren danach änderte sich der Name der Banater Veröffentlichung des Öfteren. Am meisten erschien sie als Temeswarer Zeitung bzw. in der Zwischenkriegszeit als Banater Deutsche Zeitung. Während des Kommunismus erhielt sie den Namen Neue Banater Zeitung und nach der Wende erschien sie als Deutscher Generalanzeiger Temeswar. Seit 25 Jahren heißt sie Banater Zeitung. Sie erscheint mittwochs als Wochenbeilage der ADZ und sie wird vom Deutschen Regionalforum Banat herausgebracht. Aus Anlass des runden Geburtstags bereitete der Herausgeber allen Anwesenden eine Überraschung. Die Banater Zeitung erhielt die Ehrennadel in Gold des Demokratischen Forums der Deutschen in Banat. Die Laudatio hielt der Vorsitzende des Regionalforums Johann Fernbach.
Eine Handvoll Leute saßen vor 25 Jahren an klappernden Schreibmaschinen und gestalteten unter Anleitung und Aufsicht des Journalisten Walter Jaas die erste Ausgabe der Banater Zeitung, die am 10. November 1993 als Wochenbeilage der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien erschien. Der Herausgeber des Wochenblattes für die Kreise Temesch, Arad und dem Banater Bergland ist seit einem Vierteljahrhundert das Demokratische Forum der Deutschen in Banat. Das Erscheinen der ADZ-DZ wird durch finanzielle Unterstützung des Landesforums gewährleistet. Der Zeitung wünsche ich weitere Erfolge, den ehemaligen und jetzigen Mitarbeitern Gesundheit und Schaffenskraft. Herzliche Gratulation zu dieser Auszeichnung.
Die Auszeichnung nahm stellvertretend für alle jetzigen und ehemaligen Redakteure der aktuelle Chefredakteur der Banater Zeitung, Siegfried Thiel, entgegen.
Mäßig muss ich jetzt sagen, diese Auszeichnung verpflichtet und so weiter. Ich glaube, sie verpflichtet nicht. Sie ist ein Dankeschön an 25 Jahre Banater Zeitung. sein Dankeschön an alle, die bei dieser Zeitung gearbeitet haben, die diese Zeitung geleitet haben, ist ein Dankeschön an alle, die je mitgearbeitet haben, irgendwie eine Zeile für diese Zeitung geschrieben haben, denn alle haben dazu beigetragen, dass sie 25 Jahre existieren konnte. Und außerdem ist sie auch noch ein Zeichen des Vertrauens an das jetzige Team. Danke, danke, danke.
Aus Anlass des Jubiläums der Banater Zeitung kamen viele Gäste von nah und fern ins Festsaal des Temeswarer Adam Müller Guttenbrunnhauses, die der deutschen Publikation für Westrumänien zum Geburtstag gratulieren wollten. Der Abgeordnete des Deutschen Forums im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz.
Die Banater Zeitung ist Teil unserer Identität, andererseits ein wichtiges Informationsmittel für uns, damit wir voneinander wissen, aber auch für andere, die etwas über die deutsche Minderheit in Banat erfahren wollen. Es ist aber auch ein Medium, in dem viel Kultur vorkommt, sehr interessante Berichte, aber auch Literatur, Mundart, wenn wir an die Pipatsch denken. Alles, was die deutsche Minderheit im Banat betrifft, ist hier enthalten. Ich glaube, auch die Idee, die Banater Zeitung als Beilage der ADZ zu bringen, damit wir auch überregional diese Aspekte bekannt machen in den anderen Regionen, wo Deutsche leben, ist eine sehr gute gewesen, bleibt auch weiterhin. Im Sinne der Steigerung der Kohäsion der ganzen deutschen Gemeinschaft in Rumänien.
Der Konsul der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar, Ralf Krautkrämer.
Für mich ist die Banater Zeitung als sozusagen Neuer hier ein wirklich sehr informatives Medium, das mich über wichtige Ereignisse hier im Amtsbezirk informiert. Ich habe aber auch die feste Überzeugung, dass die Banater Zeitung für die deutsche Minderheit eine ganz wichtige Funktion ausübt. Sie ist zum einen identitätsstiftend, sie ist das Sprachrohr und sie fördert eben auch die deutsche Sprache hier im Banat.
Der Vorsitzende des deutschsprachigen Wirtschaftsclubs Banat, Peter Hochmuth.
Für mich persönlich war das sehr interessant, als ich vor 16, 17 Jahren nach Rumänien, nach Temeswar kam, suchte ich natürlich verzweifelt Informationen über das Land und war dann sehr froh, als ich feststellte, es gibt hier eine deutsche Zeitung, eine Banater Zeitung auch. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich gemerkt habe, wie man an die rankommt. Den Kiosk gab es ja nicht oder gibt es immer noch nicht. Aber dann habe ich sie abonniert und bin eben seit 16 Jahren, schätze ich mal, Abonnent der Banater Zeitung und freue mich immer wieder drauf.
Die Vorsitzende des Deutschen Ortsforums Groß St. Nikolaus und Deutschlehrerin Dietlinde Huhn.
Die Banater Zeitung ist, seit ich mich erinnern kann, ein täglicher Begleiter meines Lebens. Und jeden Mittwoch warte ich auch gespannt auf die Banater Zeitung, nachdem wir dort in der Banater Zeitung vieles finden, was für unsere Gegend aktuell ist. Ich empfinde es auch sehr angenehm, dass nun die Zeitung über die Online-Ausgabe schon einen Tag vor dem Mittwoch zu lesen ist und nicht, wie es bisher war, zwei Tage später oder noch in den noch schlechteren Zeiten eine Woche später. Und ich kann es kaum erwarten, immer wieder, wenn 3 Uhr ist, 3 Uhr und eine Minute, dann schaue ich noch immer nicht eingegangen.
Die musikalische Umrahmung des Festaktes sicherte die Preisträgerin des internationalen Temeswarer Josef Brandeis-Wettbewerbs Anna-Maria Popan an der Violine.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Liebe Zuhörer, das war die Novemberausgabe des Funkmagazins. Ich hoffe, wir konnten Sie auch diesmal gut unterhalten und Sie werden auch im nächsten Monat unsere Zuhörer. Aus dem Studio in Fünfkirchen verabschiedet sich Melitta Hengel von Ihnen. Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.